Ich lese den Predigttext aus der Apostelgeschichte 3, die Verse 2 bis 8 und 13 bis 21. Ihr könnt es mitlesen auf eurem Zettel. Am schönen Tor des Tempelvorhofs saß ein Mann, der von Geburt an gelähmt war. Jeden Tag ließ er sich dorthin tragen und bettelte die Leute an, die in den Tempel gingen. Als er Petrus und Johannes sah, wie sie gerade durch das Tor gehen wollten, bat er sie um eine Gabe. Die beiden blickten ihn fest an und Petrus sagte: "Sieh uns an." Der Gelähmte tat es und erwartete, dass sie ihm etwas geben würden. Aber Petrus sagte: "Gold und Silber habe ich nicht. Doch was ich habe, will ich dir geben. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher." Und er fasste den Gelähmten bei der rechten Hand und half ihm auf. Im gleichen Augenblick erstarkten seine Füße und Knöchel. Mit einem Sprung war er auf den Beinen und ging umher. Er folgte Petrus und Johannes in den Vorhof des Tempels, lief umher, sprang vor Freude und dankte Gott mit lauter Stimme. Petrus aber sagte zu dem Volk: "Der Gott unserer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, hat Jesus, seinen Bevollmächtigten, durch dieses Wunder verherrlicht. Denselben Jesus, den ihr an Pilatus ausgeliefert und vor seinem Richterstuhl preisgegeben habt, obwohl Pilatus ihn freilassen wollte. Den Heiligen und Gerechten habt ihr abgelehnt und lieber die Freigabe eines Mörders verlangt. So habt ihr den, der euch das Leben bringen sollte, getötet. Doch Gott hat ihn vom Tod auferweckt. Dafür sind wir Zeugen." Das Vertrauen auf diesen Jesus hatte dem Mann, der hier steht und den ihr alle kennt, Kraft gegeben. Der Name von Jesus hat in ihm Glauben geweckt und ihm die volle Gesundheit geschenkt, die ihr an ihm seht. Ich weiß wohl, meine Brüder, ihr habt so gehandelt, ihr und eure Führer, weil ihr es nicht besser gewusst habt. Aber Gott selbst hat es gewollt, dass der versprochene Retter leiden solle. Durch alle Propheten hatte er es im Voraus angekündigt und auf diese Weise ließ er es jetzt in Erfüllung gehen. Geht also in euch und kehrt um, damit Gott eure Schuld auslöscht. Dann wird er die ersehnte Zeit der Ruhe anbrechen lassen und wird euch den senden, den er zu eurem Retter bestimmt hat, Jesus, den Messias. Zunächst allerdings ist Jesus, wie Gott es geplant hat, in den Himmel zurückgekehrt. Dort nimmt er den ihm gebührenden Platz ein, bis die Zeit kommt, in der alles wiederhergestellt wird, wie Gott es schon seit langem durch seine heiligen Propheten angekündigt hat.
Hallo, schönen guten Abend. Mein Name ist Konstantin, für die, die mich nicht kennen. Ich bin Pastor beim Berlin-Projekt und ich spreche ein Gebet vor der Predigt. Vielen Dank, himmlischer Vater, für diesen Moment, den wir haben und für die Möglichkeit, dass wir uns Gedanken machen können über diesen Bibeltext, über dein Wort. Und ich bitte dich sehr, dass du uns ihn irgendwie näher bringst und ja, aufzeigst, wo die Relevanz liegt zu unserem persönlichen Leben. Amen. Ostern ist gefühlt schon eine ganze Weile weg. Und trotzdem befinden wir uns vom Kirchenjahr gesehen her mittendrin in der Osterzeit. Das bedeutet nämlich die Nach-Osterzeit, die einfach geprägt davon ist, über das Nachdenken, über was Ostern ist und dass Ostern geschehen ist. Dass also etwas ja Unfassbares, etwas auch Absurdes, etwas völlig Unrealistisches eben doch geschehen ist. Oder wie ich das in meiner Predigt an Ostersonntag formuliert hatte, die endgültigste Sackgasse unseres Lebens, die wir uns so vorstellen können, die wurde durchbrochen. Ostern als dieses Erinnern daran, dass Jesus Christus vom Tod auferstanden ist. Ich möchte gerne heute einen Aspekt davon beleuchten, was dieses Ostergeschehen für Auswirkungen haben kann. Und dafür haben wir einen Bericht davon, wie die Jünger Petrus und Johannes ihren Glauben an diesen auferstehenden Gott teilen. Dieser Glaube an Jesus Christus, der vom Tod aufersteht, also Glaube an Gott, für den Tod nicht das Ende ist, das war für die beiden Jünger damals und ich denke, das ist auch für viele von uns heute ganz ähnlich, nämlich zum einen so stark, so inspirierend, so ermutigend, dass wir genau das eigentlich teilen wollen, weil es uns so gut tut. Doch gleichzeitig ist es auch wieder immer wieder so verrückt und so, ja, für andere und auch für uns selbst immer wieder so schwer anzunehmen, dass wir es gleichzeitig nicht teilen wollen. Jedenfalls kenne ich diese Ambivalenz von mir selbst sehr gut, dass mir der Glaube mit dem Ostergeschehen so gut tut und so wichtig ist. Und ich denke, wie gut wäre das, wenn alle davon wüssten und das auch für sich glauben könnten, also so eine Lebensbasis, und gleichzeitig ist ja auch mein eigener Glaube mit diesem so verrückten Ostergeschehen wiederum auch so, ja, so skurril und verrückt und für manche eben einfach auch absurd und bedrohlich. Jedenfalls genau das hatten diese beiden Jünger hier auch in unserem Text erlebt. Im darauffolgenden Kapitel, was folgt nach diesem Text, den wir gerade gehört haben, ist, dass sie aufgrund dieses Auftritts hier, aufgrund dem, was Petrus gesagt hat, ins Gefängnis geworfen wurden. Meine Frage ist, was kann ich oder was können auch wir für Aspekte lernen, wenn es darum geht, dass wir unseren Glauben teilen? Und ich denke, das ist nicht nur für die interessant, für die von uns, die ihren Glauben teilen wollen, die glauben, sondern ich denke, das ist auch interessant für die von uns, die ja sich vielleicht gar nicht im ersten Augenblick angesprochen fühlen, weil sie sagen, ich bin mir gar nicht sicher, ob das jetzt so mein Glauben ist und dass ich den dann auch schon gleich teilen möchte, liegt mir jetzt gar nicht so nah. Aber ich denke doch, es ist doch interessant für euch, denn das bringt uns automatisch auch zu der Frage, was denn der Glaube eigentlich ist. Folgende Aspekte finde ich hier, und zwar, was teile ich eigentlich, wenn ich meinen Glauben teile? Wie teile ich meinen Glauben und warum teile ich meinen Glauben? Was, wie und warum? Ich beobachte, dass viele von uns dieses Thema, also dass ich meinen Glauben teile, dass ich irgendwie dazu stehe, dass ich Christ bin, dass ich irgendwie darüber spreche, dass viele von uns das eher unangenehm finden oder irgendwie negativ einordnen. Und ich denke, dass ein Grund dafür ist, dass uns beigebracht wurde oder vielleicht auch wir es einfach so gelernt haben, dass das Ganze einfach ein Muss ist, dass es ein Auftrag ist, den wir ja zu tun haben, ob wir das wollen oder nicht. Was ich hier allerdings im Text sehe, ist was völlig anderes. Und zwar teilen diese ja quasi Urväter unseres Glaubens ihren Glauben als etwas, was sie quasi als Glück verstehen. Sie teilen ihren Glauben als ein Glück, als etwas, was auf keinen Fall weniger wird, wenn man es teilt. Im Gegenteil, als ein Glück, das sich vermehrt, wenn man es teilt. Wo finde ich das hier im Text? Die beiden Apostel, Johannes und Petrus, sind unterwegs in Jerusalem. Sie gehen zum großen Versammlungsort, zum Tempel, und dort sitzt ein Bettler, ein obdachloser Kranker, der gelähmt ist und der angewiesen ist auf Almosen und genau darum bittet. Petrus greift dann diese Erwartung, diese Hoffnung auf, dass er Almosen kriegt, aber benutzt dann ganz interessante Begriffe. Er sagt nämlich, Gold und Silber habe ich nicht. Das sind keine Begriffe, die rein sachlich, pragmatisch einfach die Sache an sich beschreiben. Also er sagt nicht, Almosen habe ich nicht oder ich habe gerade keine Silbermünze für dich, sondern indem Petrus sagt, Gold und Silber habe ich nicht, benutzt er doch Begriffe, die den Wert, so den ideellen Wert von Finanzen generell beschreiben, oder? Das, was wir mit Geld und so mit finanziellem Wohlstand verbinden. Gold und Silber kann man ja heute noch gebrauchen als so quasi die Zusammenfassung von finanziell mehr als genug haben oder von sich so manchen Luxus leisten können. Petrus bringt also damit den reinen Bedarf nach notwendigen Münzen, damit der Mann überleben kann, quasi auf das Level des Glücks, auf das Level unserer Wünsche. Gold und Silber habe ich nicht, anstatt Geld, was du gerade brauchst, habe ich nicht. Petrus spricht also das an, was wir oft so mit Geld verbinden, was hinter dem Geld steckt. Oder was steckt denn so für euch hinter Geld? Was steckt dahinter, wenn ihr euch über eine Gehaltserhöhung freut? Oder was steckt dahinter, wenn ihr neidisch seid auf Menschen, die sich einfach finanziell mehr leisten können als ihr? Wir verbinden doch damit immer irgendeine Art von Glück, oder? Das ist ja mehr als der reine rationale Bedarf nach genügend Essen und Strom für uns. Da stecken irgendwie Wünsche dahinter, irgendwie Sehnsüchte, irgendwie Glück. Silber und Gold, was wäre das doch für ein Glück? So, an genau der Stelle setzt für die Jünger damals der Glaube ein. An dieser Stelle. Als würde Petrus sagen, finanzielles Glück habe ich nicht, aber ich habe ein anderes Glück. Ich habe das Glück des Glaubens. Das Glück von Gold und Silber habe ich nicht, aber ich habe das Glück von Jesus Christus. Und was das mit mir macht, ist Folgendes. Es bringt mich nämlich zu der Frage, inwiefern ist mein Glaube für mich ein Glück? Ich denke, das ist für mich die entscheidende Frage. Inwiefern ist der Glaube für mich ein Glück? Wenn ich mir dessen bewusst bin, dann sollte doch Glauben teilen, das sollte ich doch mit Glauben teilen können, weil ich das will, weil ich das als eben was Schönes und Begehrenswertes finde, eben als ein Glück. Also wenn ich mir dessen bewusst bin, was Glaube für mich einfach für ein Glück ist, dann muss ich dieses Thema des zum Glauben stehen und Glauben weitererzählen doch eigentlich nicht mehr als einen Druck empfinden oder als Muss oder als einen ungeliebten Auftrag, sondern dann, und ich denke auch wirklich nur dann, kann ich das als eine Chance sehen und als eine Möglichkeit. Aber worin besteht dieses Glück für dich? Sage ich mal so persönlich. Vielleicht auch, was ist im Moment für dich das Glück des Glaubens oder ein Glück des Glaubens? Vielleicht auch, was sind deine Worte für das Glück des Glaubens? Ich denke, das ist eine entscheidende Frage für jeden von uns zu diesem Thema. Was ist es eigentlich, was wir teilen, wenn wir Glauben teilen? Ich werde euch gleich ein paar Anregungen dazu geben, aber die Antwort kann ich euch nicht abnehmen, denn die Frage ist nicht mit einer Standardantwort zu beantworten oder Standardantworten, sondern es müssen persönliche, es müssen individuelle Worte kommen. Deswegen ist das einfach etwas für euch zum Mitnehmen, für eure nächste Woche, wenn ihr mögt, darüber nachzudenken, was ist als für euch eigentlich, was für Worte findet ihr für euer Glück des Glaubens? Bevor ich dafür ein paar Anregungen gebe, möchte ich noch versuchen, die von euch gedanklich mitzunehmen, die jetzt vielleicht denken, also irgendwie hakt das für mich, was du da so sagst. Glaube ist für mich nicht Glück, ich würde das nicht so sagen. Also passt nicht so richtig. Glaube ist irgendwie Wahrheit oder Glaube ist richtig. Aber mit Glück verbinde ich eher so eine Art von schneller Leichtigkeit oder von Spaßgefühlen und das verspricht der Glaube ja nicht unbedingt. Ja, würde ich auch sagen, aber ist nicht genau das doch eine Art Glück für dich? Oder vielleicht nehmen wir eher so einen Begriff wie Mehrwert. Besteht nicht darin für dich der Mehrwert des Glaubens, das Erstrebenswerte des Glaubens, dass für dich du das Richtige gefunden hast, dass du für dich die Wahrheit gefunden hast, dass du also quasi folglich irgendwie angekommen bist in einem ganz wichtigen Bereich des Lebens? Oder wenigstens für dich weißt, du bist auf dem richtigen Weg? Ich meine, was für ein Glück ist denn das, sowas sagen zu können? Ich befinde mich für mich auf dem richtigen Weg. Das ist doch ein wahnsinniges Glück. Aber was sind sonst eure Worte für euer Glück des Glaubens? Was findet ihr für Worte? Vielleicht irgendwie diese Wertschätzung, die Ermutigung, die Liebe, die in unserem Glauben steckt. Dass Gott über die Maßen liebevoll ist. Vielleicht ist dein Glück des Glaubens, dass Jesus immer in Richtung Versöhnung strebt, immer dahin wirkt, menschlich ungesunde, ungute Grenzen zu überwinden. Vielleicht ist auch so diese schmerzhafte Konfrontation mit der eigenen Schuld, so dieses Gegenteil von, ist doch egal. Das, was für dich den Glauben so stark macht, ja, dass das Kreuz und die Auferstehung für dich immer auch so diese liebevollen Aussagen sind von, es ist nicht egal, was ich tue. Es ist nicht egal, wenn ich was zerstöre. Was schmerzhaft ist, aber doch irgendwie so heilvoll und dadurch voller Glück. Vielleicht ist dein Glück des Glaubens bestimmte Menschen. Vielleicht ist es so diese starke Ambivalenz von Mut und Demut zugleich, die immer irgendwie entsteht, wenn man sich mit dem Glauben beschäftigt. Vielleicht auch der Mut zum Fehler machen, vielleicht die Sinnhaftigkeit, vielleicht die Zukunftsperspektive, die da drin steckt, vielleicht die Leidenschaft für Frieden oder. Was ist für dich das Glück des Glaubens? Für mich, Glauben ist komplex, ist nicht leicht zu beschreiben, aber ein Aspekt, warum Glaube für mich ein Glück ist und existenziell ist, ist, weil ich Gott als Freund erlebe. Gott ist für mich wie so ein bester Freund. Und das klingt bestimmt für manche irgendwie zu wenig ehrfurchtsvoll oder der Unfassbarkeit Gottes, dieser seiner Größe nicht so ganz gerecht werdend. Manchen klingt das bestimmt auch irgendwie zu einfach oder zu naiv, aber ich erlebe das schon so und manchmal leite ich mir das auch rational theologisch her, dass der christliche Gott das ist, was ich in einem sehr vertrauten, ehrlichen, guten Freund suche. Gott ist Gottes Person und nicht irgendeine unpersönliche Kraft. Gott ist weiser Lebensratgeber, als Schöpfer, als über den Dingen stehend, als jemand, der alles in Relation und richtige Perspektive bringt. Gott hat einen klaren Wunsch für mich, nämlich ein heilsames Leben zu führen, koste es, was es wolle. Und dann empfinde ich wirklich, dass Gedanken und Gefühle, die sogar vor besten und vertrautesten Freunden irgendwie sehr schwer in Worte zu fassen sind, tatsächlich gehört werden. Irgendwie Ängste, die ich spüre, aber die nicht so klar in Begriffe zu fassen sind. Oder wo ja dieses Gefühl, dass die Zukunft sehr komplex ist und dadurch auch einschüchternd. Oder wo ich die Verantwortlichkeiten und Aufgaben und Rollen, die ich so im Leben trage, ja, die niemand so in dieser Komplexität irgendwie mittragen kann. An der Stelle an Gott glauben zu können, über den in der Bibel steht, er sammelt die Tränen und zählt sie, oder der selbst gesagt hat, dass er uns nicht mehr Knechte nennt, sondern Freunde, und gleichzeitig so unfassbar viel größer ist, dass er die Macht hat, vom Tod aufzuerstehen, dieses Ostergeschehen. Also wie gesagt, das mag seltsam klingen, also für mich persönlich ist es einfach ein ganz großes, großes Glück. Also wenn ihr mögt, nehmt doch diese Frage für euch mit in eure Woche. Was findet ihr eigentlich für Worte? Worin besteht für euch persönlich das Glück des Glaubens oder ein Glück im Moment? Also wenn euch vielleicht morgen ein Freund anspricht und sagt, ich beobachte dich schon lange und ich finde das schon sehr faszinierend, dass der Glaube für dich so wichtig ist, gerade in der Stadt, wo das jetzt zu glauben nicht unbedingt so Trend ist. Was ist das Geheimnis dahinter? Warum machst du das? Warum ist dir das so wichtig? Was für Worte finden wir da? Ein zweiter Aspekt, viel kürzer, aber ich möchte es trotzdem kurz erwähnen, und zwar ist die Frage, wie teile ich das Glück? Auf welche Art und Weise? Die Reaktion auf dieses Wunder ist, dass die Leute staunen. Steht in den Versen, die ich jetzt nicht mit abgedruckt habe, aber sie sehen das Staunen. Und daraufhin spricht Petrus ausführlich über seinen Glauben. Und in dieser Ausführung sagt er zweimal im Prinzip, ich habe das einfach erlebt. Also wie teilt Petrus seinen Glauben, indem er im Prinzip immer wieder sagt, ich habe das einfach erlebt. In Vers 15 nennt er dieses Ostergeschehen, das Gott vom Jesus vom Tod auferweckt hat, und er formuliert dann, dafür sind wir Zeugen. Das ist eigentlich nichts anderes, als würde er sagen, ich habe das halt einfach erlebt, ich bin dem einfach begegnet. Dann in Vers 16 geht er ein auf das, was seine Zuhörer gerade erlebt haben, wörtlich. Das Vertrauen auf diesen Jesus hat den Mann, der hier steht und den ihr alle kennt, Kraft gegeben. Der Name von Jesus hat in ihm Glauben geweckt und ihm die volle Gesundheit geschenkt, die ihr an ihm seht, die ihr jetzt gerade wirklich wahrnehmen könnt. Also Petrus bleibt nicht bei allgemeinen und theoretischen, auch theologischen Aussagen über seinen Glauben, so wichtig die auch sind, sondern er spricht über seine Erfahrungen. Und ich habe erlebt, dass das auch in unserer Umgebung einfach eine passende Kommunikationsart ist. Ich meine, das ist jetzt keine besonders neue Erfindung, aber ich beobachte, dass viele von uns, die eigentlich sehr gut über sich sprechen können, wenn es zum Glauben geht, anfangen, das irgendwie in theologische Begrifflichkeiten zu fassen oder in so allgemeingültige Aussagen oder so theologisch-philosophische Erklärungsversuche. Was ja auch nicht falsch ist, aber lasst uns doch versuchen, von uns selbst auszusprechen, was wir erlebt haben, was wir irgendwie empfinden, wenn wir im Gebet sind oder wenn wir einen Gottesdienst erleben, was uns beeindruckt hat, vielleicht auch was uns weiterhilft, wo wir für uns irgendwie durch den Glauben so einen Gedanken von Sinn bekommen haben oder eine gewisse Logik für uns bemerkt haben, was uns irgendwie getroffen hat oder was uns gut tut. Dafür sind wir Zeugen, hat Petrus gesagt. Und diesen Begriff, das ist ein sehr biblischer Begriff, den auch Jesus geprägt hat, gleich am Anfang von der Apostelgeschichte, als seine letzten Worte sagt er, ihr werdet meine Zeugen sein. Ja, wie gesagt, so ein biblischer Begriff, Zeugen von Jesus Christus zu sein, heute auch, bedeutet eben zu kommunizieren, ich habe das halt einfach irgendwie so erlebt, das macht das mit mir. Sind wir diese Art Zeugen? Also reden wir irgendwie über Allgemeinplätze, erzählen wir ehrlich, was wir empfinden, warum wir vielleicht am Glauben festhalten, auch wenn wir gerade nichts Besonderes erleben. Irgendwas muss das ja mit uns machen. Oder warum uns der Glaube gut tut, wenn auch nicht alle Wünsche in Erfüllung gehen. Wir erleben da einfach was. Ich habe da einfach was erlebt. Also, was teilen wir, wenn wir Glauben teilen? Lasst uns Worte finden für das Glück unseres Glaubens. Wie teilen wir den Glauben? Lasst uns Zeugen sein, indem wir mitteilen, was wir persönlich einfach erlebt haben, beobachten, erfahren, empfinden. Und jetzt als Drittes noch, warum? Warum sollten wir den Glauben teilen? Das ergibt sich natürlich einerseits über diese anderen Punkte, wenn wir uns wirklich bewusst werden, dass es für ein Glück ist und was wir erlebt haben. Aber es gibt im Text noch was ganz Interessantes dazu. Und zwar komme ich auch auf dieses Wunder jetzt noch zu sprechen. Das ist ein krasses Wunder, was hier so beschrieben wird. Ein Gelähmter kann plötzlich wieder gehen, nur als diese beiden Apostel dem Mann sagen, im Namen von Jesus irgendwie steh auf. Wir erleben ja wenige Wunder in dieser Art. Und ich will deswegen mir diese Frage mal stellen, warum sollten wir unseren Glauben teilen, wenn wir doch gerade so oft nicht erleben, was der hier erlebt hat? Warum, wenn ich schon lange meine sehnlichsten Wünsche Gott nenne und der ja große Dinge tun kann, ich aber immer noch nicht erlebe, dass meine Wünsche wirklich erfüllt werden, warum sollte ich dann den Glauben an diesen Gott teilen? Es gibt eine sehr interessante Antwort hier im Text, und zwar weist nämlich dieses Wunder auf eine Zukunft hin, die auch uns betrifft. Denk mal Folgendes mit. Wenn wir das Wissen und die Prägungen der Leute hätten, die das damals hier miterlebt haben und Petrus zugehört haben, dann würde dieser Text viel klarer mit uns kommunizieren. Denn die Leute kannten sich damals extrem gut im Alten Testament der Bibel aus, und auf dieses Wissen nimmt Petrus explizit Bezug. In Vers 18 ist das sehr deutlich, da sagt er, durch alle Propheten hat Gott es im Voraus angekündigt. Konkreter Hinweis aufs Alte Testament. Auch in Vers 20 zum Beispiel, Gott wird den senden, den er zu eurem Retter bestimmt hat, Jesus, den Messias, auch ein Begriff aus dem Alten Testament. Diese Referenzen sind klar, aber es gibt noch mehr, und zwar ein klein wenig versteckt. Vielleicht ist euch auch eine Formulierung irgendwie aufgestoßen oder aufgefallen, und zwar, dass dieser Mann, der, es wird später dann noch gesagt, dass der von Geburt an gelähmt war und jetzt schon 40 Jahre alt war, der also nie laufen gelernt hatte, dass der nicht einfach nur aufsteht und die wackeligen ersten Schritte tut, sondern dass dem Autor dieses Berichtes, dem Lukas, wichtig war, noch was festzuhalten. In Vers 8 steht, mit einem Sprung war er auf den Beinen. Das steht hier wörtlich drin, mit einem Sprung war er auf den Beinen, und dann geht es auch noch weiter. Er lief umher und sprang vor Freude. Den Kennern des Alten Testaments muss das damals in den Ohren geklingelt haben, als sie das gelesen haben. Denn in Jesaja, diesem großen prophetischen Buch aus dem Alten Testament, in Kapitel 35 steht Folgendes. Ruft den verzagten Herzen zu, fasst wieder Mut. Habt keine Angst, dort kommt euer Gott. Dann können die Blinden wieder sehen und die Tauben wieder hören. Dann springt der Gelähmte wie ein Hirsch und der Stumme jubelt vor Freude. Dann können die Blinden wieder sehen, die Tauben wieder hören, die Stummen jubeln vor Freude. Dann springt der Gelähmte wie ein Hirsch. Diese Worte sind eine Beschreibung der Zukunft, des Himmels. Es ist die Beschreibung einer Zeit, die unserer jetzigen Zeit folgt. Und in dieser Predigt, dieser Auslegung oder dieser Erklärung von Petrus greift er genau das explizit auf. In Vers 20 sagt er zum Beispiel, es wird die ersehnte Zeit der Ruhe anbrechen. Ein typisches Bild für diese zukünftige Zeit, die Zeit der Ruhe. Und zwar weiter sagt er, wenn Jesus wiederkehrt, auch das ein Blick auf das, was noch vor uns liegt. Zunächst, sagt er, ist er aber in den Himmel zurückgekehrt, bis zu der Zeit, in der alles wiederhergestellt wird. Also es sind viele Worte, Begriffe, wo es eindrücklich, ausdrücklich darauf geht und hingeht, und so ein Hinweis auf die Zeit, in der nicht nur ein Gelähmter springen wird wie ein Hirsch, sondern alle Gelähmten springen werden und alle Stummen vor Freude jubeln werden und alle Blinden sehen und alle Tauben hören. Darum geht's Petrus. So, der für mich starke Gedanke darin ist jetzt folgender. Seht ihr, was dann dieses Wunder noch ist, als nur einfach eine tolle Lebensveränderung für diesen einen Menschen? Es ist ein Hinweis, so eine Art Hinweisschild auf diese Zukunft. So quasi seht diesen einen Menschen als exemplarisch. So wird die Zukunft sein. Und wenn man dann über die anderen Wunder im Neuen Testament, die da berichtet wird, ein bisschen nachdenkt, dann unterstützen die diesen Gedanken. All diese verschiedenen Wunder sind nie reine Machtdemonstrationen. Es geht niemals darum, Menschen zu beeindrucken und rein aufgrund von einem Machterweis zum Glauben zu rufen. Um das zu erreichen, hätte Petrus auch sagen können, damit ihr an die Kraft Jesu glaubt, im Namen von Jesus fliege ich irgendwie in die Luft oder sowas. Und anders gefragt, warum waren die Wunder von Jesus und den Aposteln irgendwie immer dazu da, um Krankheiten zu heilen oder um Leiden zu lindern oder Traurigkeit in Freude zu verwandeln? Weil all diese Wunder einzelne Hinweise sein sollten auf eine Zeit, in der jede Träne getrocknet wird und keine Krankheit mehr sein wird und es keinen Schmerzen mehr geben wird. Denn das ist das Ziel Gottes und seine Absicht, so wie wir das aus der Bibel entnehmen können. Tränen, Krankheit, Schmerz und Tod waren nicht Teil seiner Schöpfungshandlung, sondern sind später in die Welt gekommen. Der Ursprungsgedanke zeigt das genauso auch wie der Zielgedanke. Am Anfang gab es Harmonie, es gab Miteinander, Gesundheit, Schöpfungsbewahrung, Schönheit, ein wirkliches Miteinander. Und erst als Misstrauen gegenüber dem Schöpfer anfing, von uns Menschen gegenüber Gott, war das der Anfang von Zerbruch, von Neid und von Missgunst. Also das Schmerzhafte in unserem Leben ist nicht das, worüber Gott sich freut, ist nicht das, was er aktiv macht, nicht das, was er bewusst so mit hineingelegt hat in unser Herz. Im Gegenteil, der christliche Gott zeigt sich als jemand, der mittrauert, der mitleidet, der sich so gegen diesen Schmerz stellt und sogar wütend ist auf diesen Schmerz, der unser Leben so beeinträchtigt. Und der uns vereinzelt eben Hinweise gibt, wie es eigentlich gemeint war und wie es einmal sein wird. Also dieses Wunder hier ist ein Hinweis auf die Zukunft. Und ich denke, es will damit ein Trost für uns sein und uns auch so ein gewisses Aufrütteln aus vielleicht mancher Lethargie, die sich so eingeschlagen hat, nicht nur, falls wir selbst mal eine Heilung erleben, sondern auch einfach, wenn wir von diesem einen Wunder nur lesen, weil das alleine ein Hinweis ist auf das, was wir alle einmal erleben werden. Der Musiker Sufjan Stevens hat ein ganzes Album rausgebracht mit dem Titel Silver and Gold. Als hätte er vorher nochmal diesen Text gelesen. Gold und Silber habe ich nicht, wie Petrus gesagt hat. Silver and Gold. Und im Titelsong heißt es dann, ich übersetze das gleich mal in die ersten beiden Strophen, da singt er Silber und Gold, jeder wünscht sich das. Wie bemisst man ihren Wert? Allein durch die Freuden, die sie hier auf Erden geben? Oh, ich werde alt. Jeder wünscht sich Jugendlichkeit. Wie habe ich mein Leben vergeudet, indem ich vertraut habe auf die Freuden, die sie hier auf Erden gibt? Also in diesem Liedtext mit Silber und Gold damit verbunden, dass der Autor, er sagt, dass er darauf vertraut hat, auf Silber und Gold vertraut, dass es klingt fast wie so ein Glaubensbekenntnis. Das ganze Lied, es klingt wie so eine Art Erkenntnis und Bekenntnis und so eine Art Umkehr. Eben nicht mehr auf Reichtum vertrauen zu wollen, nicht mehr auf Jugendlichkeit vertrauen zu wollen. Also es passt zu unserem Bibeltext. Aber warum ich mich entschieden habe, dieses Lied zu erwähnen? Weil ich zufällig auf das Musikvideo gestoßen bin. Und wisst ihr, was man darin sieht? Man sieht einen kleinen Jungen, der die ganze Zeit lang 3,5 Minuten nichts anderes tut, als herumzuspringen. Das gesamte Video überspringt dieser vielleicht 5-jährige Junge am Strand herum. Unbesorgt, unbekümmert, des Lebens froh, springt er herum, läuft und tanzt und springt und zieht so einen Drachen hinter sich her und pitcht ins Wasser und springt einfach. Ist lebensfroh. Und das war für mich wie so eine Verdeutlichung auf Silber und Gold vertrauen, auf Jugendlichkeit vertrauen, auf unser sonstigen Glücksvertrauen. Das macht letztlich niemand wirklich froh, auch den gesündesten Menschen nicht. Sogar das Gegenteil ist der Fall. Doch Gottes Perspektive, die Jesus Christus mit seiner Auferstehung an Ostern so angekündigt hat. Seine Perspektive, dass es eine Zeit geben wird, in der der Gelähmte springen wird oder die Gelähmten springen werden, wie dieser Junge am Strand. und in der Stumme vor Freude jubeln werden und unsere Tränen getrocknet werden und wir uns begehrt und gewollt und angenommen und wunderschön fühlen werden und sein werden. Gott, mit dieser Perspektive, dass diese Zeit kommen wird, schenkt das nicht schon jetzt so eine Art Grundlage im Leben, die sogar in den Tiefen, die wir uns manchmal befinden, schon jetzt sowas bewirken kann, wie so ein Junge, der unbekümmert am Strand herumspringt, dass wir das wie so in unserem Herz empfinden können? Die Frage war, warum sollten wir unseren Glauben teilen, wenn wir doch so oft nicht das Almosen bekommen, wonach wir bitten, oder auch nicht die Heilung, die wir erbitten? Die Antwort ist, weil Gott noch etwas Größeres in petto hat. Das Wunder hier im Text ist ein Zeichen für das, was kommen wird. Und ich denke, wegen dieser Zukunftshoffnung in unserem Glauben ist das, was wir heute tun, bekommt das, was wir heute schon einfach eine Relevanz. Wegen dieser Zukunftshoffnung ist Kindererziehung nicht nur die Vorbereitung auf die Erwartung unserer Gesellschaft, dass unsere Kinder das Leben irgendwie meistern, sondern es sollte auch eine Vorprägung sein in die Leichtigkeit und den Optimismus, die diese Zukunftsperspektive mit sich bringt. Und wegen dieser Zukunftshoffnung sind auch unsere beruflichen Tätigkeiten nicht nur wie da, um uns zu finanzieren, sondern es ist Mitwirkung an Gottes langfristiger Perspektive. Und wegen dieser Zukunftshoffnung ist auch unser Engagement für Heilung in den Dramen unserer Welt nicht nur ein Tropfen auf den heißen Stein, sondern ist immer ein Vorgeschmack auf das, was einmal sein wird und kommen wird. Wegen dieser Zukunftshoffnung hat das, was wir heute tun, eine Relevanz. Und ich denke, gerade für die, die sich eigentlich nichts sehnlicher wünschen, als jetzt laufen zu können, als jetzt gesund zu sein, als jetzt schon den Frieden zu finden. Weil auch da drin steckt, dass Gott nicht sagt, kann ich nicht oder ist mir egal, sondern dass er sagt, es wird einmal so sein. Nimm das schon jetzt wahr, was einmal sein wird. Ja, soweit. Ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen. Wie können wir so einen Glauben, der auch immer wieder so, ja, in gewisser Weise absurd klingt, das, wie dieses Ostergeschehen ist, wie können wir den teilen? Ich denke, indem wir uns erstens bewusst machen und Worte dafür finden, was für uns Glaube bedeutet, was für uns das Glück des Glaubens ist. Und ich denke, nur wenn wir das haben, wenn wir uns mit dieser Frage beschäftigen und da auch mal so Worte für finden, nur dann teilen wir den Glauben auch gerne, wenn wir gefragt werden, wenn es die Gelegenheit dafür gibt. Ich denke zweitens, indem wir authentisch mitteilen, was wir einfach erlebt haben, was uns einfach wichtig ist, was wir empfinden, was uns gut tut, was wir einfach so erfahren haben. Und drittens, indem wir an diesem Grund festhalten, dass unser Glaube eine weit größere Dimension hat, eine weit größere Perspektive, die unsere begrenzte Sicht des Lebens darüber hinausgeht. Es wird eine Zeit kommen, in der wir aus unseren Gelähmtheiten, die wir so haben, aufspringen werden. Hat das nicht die Kraft, auch jetzt schon uns zu motivieren, zum Aufstehen und Loslegen? Amen.